Das eine war jetzt Flucht und Migration, aber ihr habt noch sehr viel mehr Dokumentarfilme, sehr, sehr spannende Filme auch.
Genau, also gerade im, ja, viele Dokumentarfilme haben wir gefunden oder eine ganze Reihe, die sich dann zu diesem Fokus Arbeiterinnen eigentlich hauptsächlich eben in armen Ländern des Südens, zusammengefügt haben. Und da haben wir auch einen außerordentlichen Film. Also mich hat vor kurzem ein Journalist gefragt, wie kann das sein, dass ihr 35 Filme aus 37 Ländern habt? Sag ich, es gibt halt auch Filme, die über viele Länder reden. Und zum Beispiel dieser Film The True Cost, der Preis der Mode. Also da wird eine Rundreise um die Welt gemacht, um praktisch die Kleiderproduktion von der Baumwollflocke bis zum fertigen Kleiderstück und den Modemachern hier zu verfolgen. Und das Tolle an dem Film ist für uns, dass er halt diesen Bezug herstellt zwischen der Situation von den armen Ländern des Südens mit unserer Verantwortung, die wir hier konsumieren, was dort erarbeitet wird. Und das ist also ein Film, der ja sehr sich auch auf die Kampagne für saubere Kleidung beziehen kann. Das ist ja ein Zusammenschluss von NGOs, die seit über 20 Jahren versuchen, die Bedingungen für die Leute, die in der Kleiderproduktion arbeiten und die zum Teil total prekär sind, die zu verbessern. Und ja, also der zeigt eben die aktuelle Tendenz auch auf. Also es ist absurd. Ich meine, wir kennen es noch davor, also von vor kurzem noch, dass es eben 4 Modejahreszeiten gab. Und das ist so irrwitzig geworden, dass die inzwischen 52 Modesaisons haben praktisch. Also jede Woche kommt eine neue Modesaison, wird die Mode geändert. Und das hat natürlich unglaubliche Konsequenzen. Also es heißt halt, dass immer schneller konsumiert auch wird, immer mehr konsumiert. Also es wird halt schneller weggeschmissen. Es sind Riesenberge an weggeschmissenen Kleidern zu erwarten. Es wird da geredet von jungen Leuten, die für jede Party sich irgendwie ein anderes T-Shirt kaufen. Und dann geht es natürlich nur, wenn das unglaublich billig ist. Und das kann nur so unglaublich billig sein, weil es natürlich unter erstens mal die Umwelt völlig ausraubende Bedingungen sind und natürlich noch viel schlimmer, wie die Arbeiterinnen, also hauptsächlich natürlich Arbeiterinnen der Bekleidungsindustrie, aber auch Arbeiter, wie die also schlimmstens beeinträchtigt werden, also von der Gesundheit, es fängt an von den Baumwollfeldern in der Färbeindustrie, in der Produktion der Stoffe und bei den Näherinnen selbst und wie schwer es eben ihre Gesundheit beeinträchtigt, aber sogar bis dazu, dass eben die auch mit ihrem Leben dafür bezahlen, wie in Bangladesch, in Rana Plaza, das seitdem ist es ja eine also bekannt wahrscheinlich für viele Leute, Rana Plaza in Bangladesch. Aber ich weiß nicht, ob die Leute wirklich wissen, dass es seit bestimmt 20 Jahren, ich habe ja selbst mal in der Kampagne für saubere Kleidung gearbeitet, schon damals haben wir Artikel geschrieben darüber, dass in Bangladesch immer hunderte von Arbeiterinnen verbrennen in den Fabriken. Also es ist eigentlich eine völlig surrealistische Geschichte. Und ja, sehr beeindruckend ist halt, dass wir praktisch da wirklich konfrontiert werden mit etwas, was mir eigentlich auch fehlt in der Debatte um das Schicksal von Geflüchteten, warum die eigentlich überhaupt hierher kommen. Es wird hier so viel diskutiert, ja, wie viel können wir aufnehmen und wie sind die Bedingungen. Aber eigentlich wollen die meisten von den Leuten, die hierher flüchten, in ihren Ländern leben. Und da gibt es ganz viele Gründe, weswegen sie nun gehen müssen. Also es gibt zum einen klar Kriegsgründe, kriegerische Konflikte, aber natürlich gibt es auch die wirtschaftliche, absolute wirtschaftliche Not. Und da könnte jetzt eine Milliarde Leute auf der Welt, könnte eigentlich jetzt zu uns kommen, weil sie eigentlich so eine wirtschaftliche Not haben. Aber eigentlich müssten wir doch danach gucken, was kann denn in deren Ländern eigentlich verbessert werden, sodass sie dort ein menschenwürdiges Leben führen können und was ist unsere Verantwortung? Wie haben wir das eigentlich auch mit verursacht oder wie verursachen wir es damit? Also es ist wirklich auch ein schönes kleines Beispiel mit der Kleider. Das kann man sich wirklich so ganz konkret auch bei sich selbst gucken, wie kaufe ich ein, wie schmeiße ich weg, wie schnell wechsle ich und so. Und es gibt auch natürlich auch viele andere Beispiele. Also ich denke, die meisten wissen schon auch, was die iPhones so an Last mit sich schleppen, von totaler Ausbeutung von in Ländern mit Krieg und mit Diktaturen die Rohstoffe gewonnen werden, dass da eine irre Gewinnspanne ist und dass also dort die Menschen eben wirklich im Dreck eigentlich leben und hier solche iPhones für 700 Euro gehandelt werden. Also das ist, glaube ich, sehr eindrückend in dem Film und auch sehr schön, dass man aber auch bestimmte Schicksale mitverfolgen kann. Also die eine Näherin in Bangladesch, wo man eben auch sieht, die reißt sich da also wirklich ein, mit der Arbeit runter, um die Schule für ihre Tochter bezahlen zu können, damit man nicht so leben muss wie sie. Und die aber doch eine ganz liebevolle und tolle Mutter ist und zugleich sogar so mutig, dass sie auch noch kämpft gegen die Schweinereien, die also jetzt ihnen als Arbeiterin passieren. Und ja, das ist also schon dann auch sehr bewegend. Es ist nicht nur ein Film, der wirklich nur so auf der analytischen Ebene, sondern es ist auch sehr berührend und beeindruckend. Und ich hoffe wirklich, dass jeder und jede, die sich den Film angucken, wirklich davon berührt wird. Und dann haben wir dazu noch eine ganz tolle Referentin, die eben auch in der Clean School Close Kampagne seit Jahrzehnten arbeitet und auch selbst vor Ort war und die auch sehr viel Humor hat und das also wirklich völlig spannend auch rüberbringen kann und erklären kann.
Ich bin ganz fasziniert, weil das zeigt sehr viel auf. Es zeigt eigentlich auch diesen Wahnsinn des Kapitalismus auf, der eine andere Art von Krieg ist und diese Maschinerie, die sich immer schneller dreht und die Stellung, die wir darin haben, indem wir eben uns mitdrehen lassen und die Frage, wollen wir das mit uns, wollen wir das geschehen lassen? Mhm. Haben wir nicht auch eine Möglichkeit zu sagen, halt, stopp, ohne mich? Ich brauche nicht jede Woche ein anderes T-Shirt. Ich kaufe was ein, das eben im fairen Handel ist, das eben mehr kostet. Ich bin etwas achtsamer auch mit mir, auch mit dem, wie ich umgehe. Also, dass man da auch nicht ohnmächtig davor steht vor dieser Maschinerie. Mhm. Das hat mich jetzt sehr beeindruckt, dass das alles in diesem Film zu sehen ist auch.
Ja, ein anderer Film in diesem Fokus Arbeiterinnen ist mehr so wie eine Art Krimi. Das ist der Film Die Frauen der Solidarność. Anfang der 80er Jahre, die polnische Gewerkschaft, die hatte über 10 Millionen Mitglieder, die Hälfte davon waren Frauen. Und der Film zeigt so, er geht so auf Spurensuche. Welche Rolle haben diese Frauen gespielt? Also wirklich ganz direkt. Die waren nicht nur daran beteiligt oder die Hauptakteure dabei, im Untergrund konspirative Strukturen aufzubauen, eine Untergrundszeitung herauszugeben, eine Radiostation zu gründen, sondern auch wirklich direkt beim Streik im August 1980 bei der Werft in Danzig, da waren es ein, zwei Frauen, die wirklich die Arbeiter dazu aufgerufen haben, solidarisch für die anderen weiter zu streiken. Und dieser Film mit Ton- und Bildaufnahmen eben wie in einem Krimi geht in diese Vergangenheit und zeigt wirklich, wo waren die Frauen, was haben sie gemacht und zeigt dann, wie sie nicht auftauchen in der Geschichtsschreibung, wie sie in den Geschichtsbüchern weggelassen wurden, wie sie nirgends Erwähnung finden und wie selbst eine Herausgeberin von einer der Hauptwerke über diese Solidarność, wie diese Herausgeberin eben erst beim intensiven Nachbohren plötzlich sich auch erinnert, stimmt, da war die Frau, die und die. Stimmt, die haben ganz wichtige Sachen gemacht und sie ist selber geschockt, warum sie nicht erwähnt, warum tauchen nur Männer in der Geschichtsschreibung auf. Spannender Film.
Ja, das sieht erinnern sich alle an dieses berühmte Foto mit dem Lech Walesa. Genau. Alle kennen das und wir in dem Film können wir mal sehen, wer ist denn neben Lech Walesa gestanden und wer hat denn am Schluss aufgerufen zu diesem weiteren Streiken.
Es ist schon erschreckend, weil seit Jahren Frauen immer wieder fordern, eben auch ihren Platz in der Geschichte aufzuzeigen, was Frauen eigentlich alles geleistet haben. Wir haben ja auch das BAF, das sich darum bemüht. Ja. Und dann sieht man an solchen Beispielen immer wieder, wie es immer noch geschieht. Ihr hattet ja auch, Laima Bovi ist ja jetzt, hat den Friedensnobelpreis bekommen, aber lange Zeit war ihre Rolle ja auch
komplett
genauso
unbekannt.
Genauso totgeschwiegen,
Bis eine Frau kam, die gesagt hat, darüber mache ich eine Dokumentation.
Genau.
Ja.
Also sieht man auch, wie wichtig solche Filme sind und wie wichtig Dokumentarfilme sind für so einen Prozess.
Ja, und auch im Fokus aber drin ist ein Film über einen unserer wichtigsten Gäste, die am Tag der Öffnung aus Nepal zu uns kommt. Und das ist auch ein bewegender Dokumentarfilm, weil er also zum einen mal die Geschichte von ihr erzählt. Also sie ist mit 6 Jahren von ihrer Familie verkauft worden in die Sklaverei. Sie ist aus dem indigenen Volk der Taru in Nepal. Und anscheinend ist eben dieses Volk so in so großer wirtschaftlicher Not, dass alle Mädchen aus dem Volk für verschiedene Jahre verkauft werden an reiche Familien in der Hauptstadt oder so. Und sie ist 12 Jahre lang, war sie versklavt oder Leibeigene. Und dann ist sie befreit worden oder sie hat auch Schritte dazu unternommen. Und an dem Tag, wo sie befreit wurde, hat sie gesagt, und ich werde jetzt alles dafür tun, dass es keinem weiteren Mädchen passiert. Und dann ist sie eben, hat sie sich zusammengetan mit anderen Ex-Sklavenarbeiterinnen in einer Selbsthilfeorganisation und die leitet sie also, hat sie jetzt in der letzten Zeit auch geleitet. Und die haben schon 13.000 Mädchen befreit. Und das ist nicht einfach so. Also am Anfang war es auch viel gegenstaatliche Gewalt, also brutale Repression bei Demonstrationen von der Polizei. Inzwischen sind sie anerkannter. Sie ist auch schon viel auch in der Welt rumgereist und hat praktisch die Sache der Kamalari, so heißen also diese nepalesischen Sklavenarbeiterinnen, weil sie die vertreten hat. Und es gibt auch eben Organisationen, die sie dabei unterstützen. Und in dem Film wird eben gezeigt, also die Filmemacherin Susan Kluth, die geht kaum auf diese Sklavengeschichte zurück. Also auf diese Vergangenheit. Sie erzählt also wirklich im Präsens, was macht sie jetzt und wie hat es sie auch geformt und was ist so ihre Perspektive, ihre Zukunft. Und es wird eben gezeigt, dass ja ihr größter Wunsch war gewesen, eine Schulbildung genießen zu können. Das finde ich auch wieder jetzt ganz toll, weil wir ja mit dem Film in die Schulen gehen und ich glaube, es ist wirklich einzigartig, wenn die heutigen Schüler bei uns jemanden treffen und mit ihr reden können, die sagt, mein sehnlichster Wunsch war, in die Schule gehen zu können. Und jetzt als Erwachsene schon holt sie diese Schule nach, weil sie will Rechtsanwältin werden. Also sie hat also eine Zielgerichtetheit, sie hat eine Stärke und ja, zugleich ist sie aber auch immer ganz reflektiert und sieht man sie immer wieder da sitzen und sie überlegt sich Dinge. Also war sehr erfolgreich, muss man sagen, so dass dann auch im Kampf mit anderen Organisationen, vor wenigen Jahren die Regierung tatsächlich auch diese Sklaverei der Taru-Mädchen verboten hat. Also da haben sie jetzt auch mehr Unterstützung von Regierungsseite aus. Naja, und da sind wir also total glücklich, dass Urmila, dass wir es hinbekommen haben, dass sie hierher kommen kann. Also es war auch mit Unterstützung von Zonta, die uns dabei geholfen haben. Und sie wird eben 3 Tage bei uns bleiben. Das Programm ist ganz voll, eben mit verschiedenen Schulvorstellungen und den 2 Kinovorstellungen. Und also es ist wahrscheinlich wenig so im Bewusstsein der Leute, wenn man über Arbeiterinnen redet, dass es eben auch Sklavenarbeiterinnen gibt. Ich denke allgemein, dass es so viele Millionen von Sklaven überhaupt gibt auf der Welt, ist glaube ich immer noch ganz so im Randfeld unseres Blickes. Ja, und da sind wir total gespannt und freuen uns. Ich glaube, sie freut sich auch schon sehr, hat sie schon gesagt, zum Filmfest zu kommen. Und ich hoffe auch, dass viele Leute sich dafür interessieren.
Ich finde, das zeigt auch eines der Dinge, was ich auch immer in diesem Filmfest erlebt habe, die unglaubliche Kraft von Frauen. Dass es immer wieder Persönlichkeiten gibt, die schwierige Dinge durchgemacht haben und die da rausgekommen sind, auch durch Hilfe, und die dann aber eine unglaubliche Power entwickeln und wirklich was verändern. Und das ist was, was mich immer wieder wegflasht, wenn ich sowas sehe.
Da kannst du eigentlich gleich in den nächsten Fokus mit Driving Miss Selvi übergehen,
ja,
gell?
Ja, genau. Den habe ich inzwischen gesehen und das ist absolut.
Ja, unser dritter und letzter Fokus dieses Jahres ist das Thema sexualisierte Gewalt. Wir haben gemerkt, im Hintergrund von sehr vielen Filmen zieht sich das wie so ein Band durch. Irgendwo taucht das Thema immer wieder auf. Wir müssen es irgendwo benennen. Und ja, kein einfaches Thema, aber Driving Miss Selby ist eben der Film, der eben das Thema behandelt und trotzdem einem unfassbar ja, optimistisch raus, also wieder entlässt. Es geht um eine junge Frau in Indien, die mit 14 Jahren zwangsverheiratet wurde. Ihr Ehemann hat sie dann misshandelt, missbraucht und glücklicherweise konnte sie fliehen und kam zu einer Hilfsorganisation für Mädchen, die sie dann unterstützt hat, wo sie dann eben die Möglichkeiten gekriegt hat und die Unterstützung, um ihr Leben so wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und diese Organisation ermöglicht es ihr, einen Führerschein zu machen und Selby wird dann Taxifahrerin. Sie ist begeisterte Autofahrerin, ist die erste Taxifahrerin in Südindien und es ist ein unfassbar beeindruckender Weg, den sie zurücklegt, wie sie eben einen Partner findet, mit dem sie dann zusammenlebt, eine kleine Tochter bekommt und dennoch weiterhin Taxi fährt mit der Tochter auf dem Schoß und sogar das Ziel hat, eine ganze Lastwagenspedition aufzubauen. Also sie will auch noch Lastwagenfahrerin zu werden.
Und man sieht auch, es ist nicht einfach. Also sie hat es wirklich geschafft, einen Partner zu finden, der ihr das ermöglicht, weil man sieht
das
ihre Freundin,
ja. Wunderschön,
der
ja.
Das verboten wurde. Und es ist ein Film, es kommt zwar im Hintergrund, läuft diese Geschichte, man bekommt es mit, aber man wird nicht mit, also man wird nicht so damit konfrontiert, dass man da dann völlig schockiert rauskommt, sondern man ist beeindruckt von dieser unglaublichen Kraft und diesem, ja, ich fand auch, wie sie erzählt, diesen Wendepunkt in ihrem Leben.
Ja.
Mhm. Vielleicht sollte ich es nicht verraten, aber
ich habe es mir
zweimal angeguckt, wie ja. sie das erzählt. Es ist einfach wunderbar, diese Entscheidung, die sie fürs Leben trifft. Und,
ja.
und wie sie es schafft, ihr Leben wirklich so zu gestalten, wie sie es möchte, mit einer unglaublichen, mit einem Vertrauen und einem Durchhaltevermögen auch. Das ist was, das einem wirklich jeden glücklich macht, das
ja.
zu sehen.
Ja.
Ja, und ziemlich parallel ist tatsächlich der diesjährige Oscar-Gewinner von Sharmin Obaid, Chinoy, von der wir eben schon öfters Filme bekommen haben fürs Filmfest, A Girl in the River, The Price of Forgiveness. Das ist parallel in einem Sinne von furchtbar traumatische Situationen, die sie aber glücklicherweise überlebt. Also geht es um Saba, die von dem Vater einen Verlobten bestimmt bekommt und dann unglaubliches Glück. Sie verliebt sich in ihn, die verlieben sich ineinander beide. Es könnte jetzt wirklich eine tolle Geschichte werden. Und dann fällt dem Vater und dem Onkel irgendwie ein, nee, die soll jetzt irgendwie einen Reicheren heiraten. Und das will sie aber nicht hinnehmen. Und dann flieht sie und heiratet, also zur Familie von ihrem Verlobten und heiratet ihn dann auch nach dem dortigen Brauchrecht, also traditionellen Recht. Und das ist dann für den Vater und den Onkel ein Grund, einen Ehrmord mit ihr zu planen. Sie holen sie dann auch ab, versprechen, also schwören auf den Koran, dass sie ihr nichts antun werden. Und trotzdem nehmen sie sie zum Fluss und versuchen sie zu erschießen und stecken sie in den Sack und sie wird da reingeschmissen. Und unglaublicherweise kommt sie da frei. Unglaublicherweise kann sie sich da wegretten, kommt also dann auch zu Leuten, die ihr helfen und kann dann auch tatsächlich zu dieser Familie wieder zurückkommen. Die Geschichte geht weiter und sehr dramatisch, weil der Vater und der Onkel werden tatsächlich gefasst. Sie werden, die kommen ins Gefängnis, also zuerst mal in Haft und es wird auf den Prozess gewartet. Das Unglaubliche jetzt in der Geschichte ist, und das hat eben auch die Filmemacherin motiviert, sie wollte wirklich in die Politik eingreifen mit diesem Film, weil es ist jetzt so, dass die ganze Familie und alles um sie rum versuchen jetzt Druck auf sie auszuüben, damit sie diesen Tätern vergibt. Und das ist nun halt das Nebeneinander von verschiedenen Gesetzesebenen, dass es eben diese traditionelle Ebene gibt und auch die normale Strafrechtsebene. Aber dass immer noch, also es so vermengt ist, dass wenn sie oder irgendjemand von der Familie den Tätern vergibt, dann kommen die frei und gibt es überhaupt keinen Prozess. Und sie möchte es eigentlich nicht, aber sie kommt so unter Druck. Also ist natürlich jetzt auch die Geschichte, deswegen heißt es auch The Price of Forgiveness. der Film war, hat so viel Aufsehen erregt, dass tatsächlich in Pakistan dann der Präsident gesagt hat, also er wird diese Gesetzesänderung wird er durchführen wollen und hat seine Tochter wohl eine Politikerin beauftragt, das auch zu verfolgen. Ja, ich möchte auch nicht das Ende jetzt irgendwie vorwegnehmen, aber also zumindest ist es jetzt nicht eine der negativsten Geschichten. Zumindest hat es doch auch einige positive Aspekte. Ich meine, sie hat es durchgesetzt, sie kann mit ihrem Mann tatsächlich leben. Also da gibt es viele Geschichten, wo das also auch das nicht geht. Und sie hat vor, dass es ihrer Tochter, dass ihre Tochter so aufziehen wird, dass es ihr nicht mehr passiert. Also das ist auch ein sehr beeindruckend Film. Es ist ein Kurzdokumentarfilm, der wird zusammen mit einem anderen Film, auch einem kurzen Spielfilm gezeigt, mit Anissa 2002. Aber ich glaube, auch das wird faszinierend sein für die Leute.